das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Und dann haben wir uns darauf fokussiert, wie wir das hinkriegen. Das haben wir immer hinbekommen. Mhm. Immer wieder gesagt haben, okay, alle drei Fokus da drauf. Jetzt knacken wir die Nuss.
Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen, spannenden Wegbegleitern, die dich wirklich garantiert weiterbringen. Und auf meinen heutigen Gesprächspartner freue ich mich sehr. Er ist sowohl virtuell als auch hier live in echt eine super spannende Persönlichkeit. Virtuell deswegen, weil er der Geschäftsführer von Game Duel ist. Eine riesengroße Spieleplattform, ganz viele werden sie kennen, hat über 130 Millionen Nutzer in 7 verschiedenen Sprachen. Parallel ist er aber Gründer und Initiator der Leaders for Climate Action, trägt also auch einiges an Verantwortung und organisiert und engagiert unsere Zukunft. Und damit ist er der perfekte Gast für dich und mich und diesen Podcast. Ladies and Gentlemen, ganz herzlich willkommen, Boris Wasmuth.
Hallo, hallo.
Heute im Schuppen, für alle, die das auf YouTube angucken, es ist der Schuppen, gell? Also es ist der Gartenschuppen sozusagen.
Ja. Es ist live aus dem Gartenschuppen, es ist eigentlich so eine richtige, so eine miese Gartenlaube. Ich habe das als Bootshaus umtituliert.
Klingt besser.
Das ist so ein Bauer, so ein Obi-Gartenschuppen ist das, ja, wo der ganze Kram reinkommt.
Naja, aber man muss ja schon dazu sagen, also wir nehmen das Interview gerade in Zeiten von Corona auf. Das heißt, da darf man auch mal im Schuppen arbeiten.
Genau, genau. Wir haben zum Glück so eine kleine Datsche, wie man hier im Osten sagt, in Brandenburg. Und da haben wir uns jetzt für die letzten Wochen verzogen. Da die Kinder zumindest einen kleinen Garten haben und deshalb hier live aus dem Schuppen, denn es ist ja noch früh morgens und dann würden die Kinder gleich alle über die Schulter gucken und sagen, Papa, was machst du denn da? Ja. Um dem zu entkommen, ne, sitzen wir hier.
Perfekt. Freue mich, dass es klappt. Lass uns doch, wenn du schon gerade mal von Kindern sprichst, gleich mal bei dir einsteigen. Wie war deine Kindheit? Wo bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt?
Ich glaube so, also ich bin geboren in Tübingen, also im Schwabenland, wobei da, glaube ich, man bei mir nicht so viel Schwäbisches findet. Bin aber im frühen Alter von 3 nach Köln gekommen. Und habe die verschiedenen Stationen durchlaufen. Ich glaube, von überall habe ich so ein bisschen Prägung mitgenommen. Also auf jeden Fall habe ich aus dem Kölner Rheinland habe ich so dieses Karnevals-Lockere, das hätte schon immer Jote-Jange, diese, ich glaube, menschenfreundliche Art, und dass ich Spaß im Leben habe. Das hat man da am Rheinland auf jeden Fall mitbekommen. Das merke ich auch jetzt, wo ich in Berlin lebe, viel mehr, wie die rheinische Art eigentlich ist, dass es total so nett und freundlich ist. Das habe ich da viel mitgenommen. Und bin aufgewachsen in einem Haushalt eher so, also auf jeden Fall liberal und intellektuell auch, und eigentlich meine Eltern waren auch geschieden, also war auch nicht alles immer easy so in dem Sinne, aber habe da viel mitgenommen, auch diese 68er-Bewegung, das hat mich immer auch geprägt. Meine Eltern waren da sehr laissez-faire und dachten auch immer, es klappt gut, was auf jeden Fall auch gute Seiten hatte. Und habe dann war zwischendurch eine Zeit lang so mit 17, 18 war ich in Los Angeles, bin da zur Highschool gegangen und meine Mutter war auch dabei und bin dann aber mit...
Wie geht das? War die Mutter dann auch auf der Highschool?
Nee, die war zwar Lehrerin, ne, was auch gut war, aber nicht
da. Ah, meine auch.
Meine Mutter ist sozusagen ausgewandert, hat neu geheiratet, einen Amerikaner, und ich bin mitgegangen, bin auf der Highschool gewesen und war dann auch ständig da und habe dann auf jeden Fall da eine Zeit durchgemacht, die mich auch sehr geprägt hatte. Wir haben in Los Angeles gelebt.
Okay.
Und in Santa Monica waren da direkt am Strand, hatten so eine alte, das ist nicht, also kein, war keine Beach-Villa, aber das war ein nettes Häuschen am Strand, diese alten, coolen Holzhäuschen noch, die es da früher gab. In Santa Monica, da konnte man direkt aufs Meer gucken. Das war sehr nett und das hat mich sehr geprägt, weil ich auch schon in Köln anfing immer, das war auch eine wichtige Zeit für mich eigentlich, diese, ich hatte letztens auch den von Titus Dittmann, den Podcast mit dem
Produkt. Der Verrückte.
Und ich war damals auch sehr aktiv, also mit Sport generell, aber auch diese ganze Skater, BMX-Szene, Surfen auch, das ist auch im Hintergrund mein Brett, was immer noch aktiv ist. Und diese Zeit hat mich sehr geprägt, dass ich dann nach L.A. konnte, Los Angeles, Kalifornien damals, das war in den 80ern,
natürlich
das war
groß.
Schon Das war mega und dann am Strand gewohnt habe. Und da habe ich auch mit dem Surfen angefangen. Von da, das war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Also auch der Kontrast dann zu diesem deutschen, das war schon sehr anders, ne? Also zum Beispiel eine Anekdote fällt mir da ein. Ich bin da, in Köln war das immer so, es war so eine homogene Kultur und da gab es so, was ist in, was ist out. Vielleicht kennst du das auch so aus deiner Jugend auch, ne? Da waren so, die Edwin-Jeans sind in oder die anderen sind out. Und das war so eine Prägung, die wir ja so ganz blind mitgemacht haben. Und dann war ich in Los Angeles, hab dann irgendwie so einen Typen gefragt, so einen coolen Dude mit langen Haaren, so auf meinem Alter, auch so 16, 17. Meinte, was ist denn hier so in? Da guckt er mich einfach so an und sagt, ey, Dude, do whatever you like.
Und du so, wow! So,
hab mich mal so richtig abgewatscht, so, bam, du Spießer, was ist denn das für eine Frage, ne?
Ja.
So, ja, okay, ne? Also, um da zurückzukommen, also Los Angeles war auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Prägung für mich und ich bin da auch ganz viel oft noch gewesen und habe da viele Freunde noch und bin danach wieder zurück nach Köln gekommen, habe dann da auch studiert. War dann alleine. Ne?
Das darf ich noch ganz kurz vorweg fragen, wie kann man sich so ein College in L.A. vorstellen? Ist das wirklich so wie im Hollywood-Movie? Ging es dir so wie im Hollywood-Movie?
Nee, es war ja auch eine Highschool. Ne? Und das war, ich kam ja, in Köln war ich in einem ganz kleinen Gymnasium mit, weiß ich, 300 Schülern. Und da war das dann eine International, also eine Highschool mit sehr hohem International-Anteil. Da waren dann irgendwie 3000 Schüler. Es war eher wie so eine riesige Gesamtschule.
Mhm.
Was ganz andere Facetten hatte als das Gymnasium in Köln. Also man kannte nicht jeder jeden. Da waren dann halt im Prinzip alle Schüler gemischt. Ne? Da waren dann, es war ein Riesensportangebot und ein Riesencampus mit allen Möglichkeiten und so. Und ich habe das gar nicht am Anfang so realisiert. Also das ist da wirklich diese, wenn du da was machen willst, kannst du das, aber du musst dich ja wirklich einbringen. Ne? Sonst bist du auch auf dem geringeren Niveau. Aber man kann da extrem viel machen. Ich habe das genossen. Ich fand die Schule so mittel inspirierend, auch nicht super anstrengend, aber hab das halt so mitgemacht.
Du hast gerade gesagt, mittel inspirierend, so.
Ja, also das war in der Tat so, wir hatten in Deutschland ja viel Unterricht, sehr interaktiv mit den Lehrern und manchmal, ich weiß, in US History, also Geschichte der USA, war das dann so, da hat der Lehrer irgendwann die Schnauze voll gehabt, weil die nur Quatsch gemacht haben, hat er gesagt, weißt du was, hier ist das Buch, lest das Buch, ich mache einmal die Woche einen Test über das Kapitel, was ihr lesen sollt, das war's.
Und tschüss.
Dann hat er sich hingesetzt, da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt. Da haben wir unsere eingeschrieben und also das war nicht das beste System, aber das war schon einer der besseren Highschools dann, muss man sagen.
Okay.
Die Monika Highschool ist schon relativ weit oben, ne? Im Vergleich.
Und noch so die nächste Frage, die mir in den Kopf kam. Wie war das für dich? Ich meine, Mama plus Sohn ziehen in die USA, aber jetzt nicht wegen Urlaub oder als Familie, sondern weil Mama einen neuen Mann hat. War das nicht irgendwie ungewohnt?
Ja, doch, das war keine einfache Zeit insgesamt. Man denkt ja so, Los Angeles, alles easy und Sunny Boy. Es gab da, es war keine einfache Zeit insgesamt, ne? Aber trotzdem war es eine spannende Zeit. Und ich habe ja irgendwann auch gesagt, dass ich zurück möchte nach Deutschland, weil ich bin da nicht so ganz warm geworden. Ne? Also ich hatte da sehr viele Freunde, auch, aber vor allem europäische Freunde. Ne? Mhm. Viele so Austauschschüler und so. Und habe mich gefragt, ob ich jetzt in Los Angeles leben möchte. Weil ich dachte mir, wenn ich jetzt da bleibe, dann bleibe ich da. Dann gehe ich nicht nochmal zurück. Ich habe gedacht, nee, ich möchte lieber in Deutschland mein Abitur machen und dann mal gucken.
Okay.
Dann kann ich immer noch entscheiden, studiere ich dann in Deutschland, in den USA oder so. Und bin dann zurückgekommen, was dann auch wieder nicht so einfach war. Nicht unbedingt, weil ich dann alleine war. Ich habe dann sozusagen knapp mit 18 alleine gelebt. Das ging, habe dann mein Abitur zu Ende gemacht. Alle haben gesagt, der Junge wird untergehen und so. Das ist dann nicht passiert. Ja. Und das ging eigentlich so ganz gut. Nur ich fand das dann wieder irgendwie viel zu langweilig in Deutschland. Also, da hast du dann L.A. gesehen und alles. Und da dachte, kamst du wieder. Na, Leute, geil. Ich war zwischendurch mal auf Hawaii surfen gewesen. Na, Leute, habt ihr das gesehen? Da gibt es so viele coole Sachen und so. Und alle mich so angeguckt, so, ja, okay.
Hat sich keiner dafür interessiert, gell?
Hat sich nicht verändert. Genau, hat sich nichts verändert. Und
Und
mit meiner Inspiration bin ich so ins Leere gelaufen und musste mir dann auch so zum Teil ein paar neue Freunde holen oder suchen, besser gesagt, die diese Inspiration mitteilen. Ne? Und zum Glück hat das dann auch wieder ganz gut geklappt. Habe dann Zivildienst gemacht noch und dann habe ich BWL studiert in Köln, was auch am Anfang echt dröge war. Ich kam auch mit meinem Elan, mit meiner Energie rein und
das System hat es wieder kaputt gemacht.
Genau, das System hat alles zerstört. Ne? Das System war schuld. Ich hatte mir das ja ausgesucht. Meine Erwartungshaltung waren halt ein bisschen anders. Ich habe gedacht, das sind jetzt coole, nette Leute. Und da machen wir, da lernt man jetzt was Vernünftiges, wie man Business aufbaut. Weil ich schon eigentlich immer sehr unternehmerisch war und wollte schon immer ein eigenes Unternehmen gründen. Also nicht schon immer, aber schon so seit ich halt in den USA war. Das war eine der Sachen, die ich damit gelernt hatte, dass man ein Unternehmen aufbauen kann. Become an entrepreneur, ne? Make a lot of money and become super famous. Ne? So.
Genau, and financial free and all the super stuff like that.
Genau, da hat man halt wie gesehen, USA ist halt sehr extrem oder Los Angeles insbesondere. Und da war es halt dann so, dass vor allem, da gab es erstmal Propedeutikkurse, ne? Das war Analysis, Algebra, dann Rechnungswesen 1-2, dann Jura 1-2, dann allgemeine BWL, allgemeine VWL. Ich dachte, wann lernen wir denn hier, wie man Unternehmer wird?
Wann geht's los?
Ja, das war dann so ganz am Ende mal vielleicht so. Ne? Und da habe ich mich auch so ein bisschen durchgebissen, habe am Anfang nicht viel Spaß gehabt. Das kam erst im Hauptstudium, wo ich dann wirklich gesagt habe, das ist jetzt eigentlich ganz cool.
Hast du es dann bereut? Also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, boah Leute, egal was ich mache, ich habe Lust, ja, ich sprudel vor Energie und jedes Mal wird es mir wieder weggenommen. Was will ich denn jetzt in dem Studium? Ich breche es einfach ab, ich gründe meine erste Firma und werde Entrepreneur Rockstar.
Ja, ich habe dann nebenbei das so ein bisschen Unternehmertum noch gemacht. Deshalb hat mein Studium auch länger gedauert. Habe dann so eine Möbel-Importfirma aufgebaut. Sportartikel aus Los Angeles importiert und so. Die Melrose Trade Company hieß die. Von der Melrose Avenue.
War die erfolgreich?
Ja, es geht. Naja, wir haben halt da auch... Es waren die Stufen des Learnings da, ne? Also wir haben Sachen mitgelernt, es hat Spaß gemacht. Ne? Ich hab gemerkt, also erfolgreich war es in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, es gibt mir extrem viel Energie. Es hat einfach total viel Spaß gemacht, das mit Freunden zusammen zu machen. Und das war, glaube ich, das Wichtigere, dass ich da die Inspiration draus gezogen habe, weil das ist, was ich machen will. Das war auch das große Problem, dass ich ja eigentlich studiert habe, einen Weg, wo alle danach gesagt haben, ich war, glaube ich, mehr oder weniger, hier, Pete Blank, wenn du den kennst, den DJ, dem habe ich zusammen, von Blank & Jones, mit dem habe ich zusammen studiert und der hat irgendwann aufgehört und der hat gesagt, ja, es ist nichts für mich, ich mache das anderes, ich werde DJ, ich werde Radiomoderator, bei 1Live war der ja lange so und dachte, ja Mann, vielleicht hat der es besser gemacht, weil der ging dann steil ab und ich hing immer noch im Rechnungswesen fest, ne?
Ja, mit den Möbeln. Und,
ja, mit den Möbeln und den Sport-Sweatshirts, ne, und so weiter. Und der ging halt schon richtig ab und die depressive Phase, die ich eigentlich hatte, war so direkt nach dem Studium, weil ich mich eigentlich, ich wollte überhaupt nicht bei irgendeinem Unternehmen anfangen. Ich habe gesagt, nee, ich will was Eigenes machen, aber ich war ja nicht vorbereitet, wie geht das? Und ich habe da ein bisschen Glück gehabt im Endeffekt, weil es war dann so Ende der 90er und da kam diese Dotcom-Industrie. Ich glaube, wenn die nicht gekommen wäre, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte so klassisch Unternehmer werden können, also irgendwie was Offline-mäßiges machen können. Aber das war damals gar nicht so angesagt. Und dann habe ich erst versucht, genau so was mit so Vitaminen, so einen Vitaminhandel aufzuziehen, ne? Sowas wie GNC in den USA. So ein, und das war total schwierig. Und dann habe ich eine halbe Zeit da rumgedoktert, hat alles nicht geklappt. Ach, ich scheiße. Und dann war ich in der Uni kurz, war so ein Crashkurs in der Uni, so ein Eintagesseminar mit Schwarzkopf und Henkel. Und da dachte ich, okay, geh mal hin, da lerne ich was, wie ich mein Vitamin-Business dann hochziehen kann. Bin hingegangen und dann habe ich die Produktmanager da kennengelernt und die haben mich gefragt danach, Mensch, das war doch heute ein cooles Seminar, willst du nicht bei uns arbeiten? Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich will ich was Eigenes machen, aber ich... Dann habe ich ein Praktikum da gemacht für ein halbes Jahr, dachte ich, da lerne ich nochmal was, wie das in der Luft da geht. Und habe dann aber gemerkt, für mich ist dieses Corporate-Umfeld nicht unbedingt das Richtige. Habe da super viel mitgenommen, bin auch sehr dankbar, aber habe gemerkt, das ist nicht mein Weg. Ne? Ich muss einen anderen Weg gehen. Dann, gut, dass du fragst, eigentlich ist was Lustiges passiert. So ein bisschen. Dann bin ich Samstagabends in Köln weggegangen und stand in der Pommesbude.
Um 5 Uhr morgens.
Ja, so 2 war es, glaube ich, so. Und daneben mir stand jemand, den ich so ein bisschen vom Studium kannte. Ja. Jörg Reinbold, ein bekannter Gründer aus Köln gewesen. Und der hat damals mit den Sambas etc. hat der Alando gegründet, an eBay für 100 Millionen verkauft.
Der in ist Berlin. Das.
War der, mhm. das erste Mega-Startup Deutschlands war das. Ne? Mhm. Was heute hier Rocket Internet ist und so, sozusagen, das waren die Vorläufer davon.
Ja.
Und dann habe ich den gesagt, Jörg, ich habe gehört, du hast, du machst was im Internet, dieses Online-Auktionshaus. Finde ich mega cool. Was hältst du davon, wenn ich dich mal besuchen komme? Ich will mir das angucken. Ich meinte, alles klar, komm vorbei. Und dann bin ich am nächsten Wochenende, habe ich 3-4 Freunde angehauen und sagt, du, ich will nach Berlin gehen, ich will mir angucken, wie das geht, ich will auch was gründen, seid ihr dabei? Also hab dann die alle so initiiert und aktiviert und dann sind wir am Samstagmorgen, weiß ich noch, sind wir um 6 Uhr in den Zug gestiegen und waren irgendwie um 11 oder sowas waren wir in Berlin.
Okay.
Und haben uns Alando angeguckt, haben bei Marc Samba noch bei einer ganzen Nähe von uns, haben bei dem auf der Matratze gepennt, weil die Wohnung frei war und so. Zu fünft auf einer Matratze quer und haben uns Alando angeguckt. Das waren damals nur, ich glaube, 16 Leute. Und wir haben gedacht, geil, das ist es. Ne? Da wusste ich genau, das will ich machen. Entweder ich fange auch bei Alando an oder ich gründe was Eigenes. Mhm. Aber das war für mich der Tipping Point, wo ich da I'm in. Ich ziehe nach Berlin, nochmal, ich habe alles abgebrochen, bin nach Berlin gezogen und habe dann, also mit Freunden zusammen, ne? Und haben damals dann eine Firma gegründet.
Hat sich's rentiert? Also diese Entscheidung, hast du zwischendurch und vor allem im Rückblick nochmal über diese Entscheidung nachgedacht? Wie relevant, wie wichtig war die?
Nach Berlin zu ziehen? Mhm. Für mich war das im Nachhinein immer noch eine super Entscheidung. Also ich habe es damals nicht bereut, sondern im Gegenteil, es war eine super Zeit in Berlin. Wir haben da ein sehr cooles Team gehabt, das auch viel Spaß gemacht hat zu arbeiten. Wir sind da rein in diese Stadt, die gerade diese Aufbruchstimmung hatte. Die Dotcom-Industrie ging gerade hoch. Wir haben Venture-Geld bekommen. Mhm. Ja, im Gegenteil, ich sage, das war eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich da für mich getroffen habe. Auch ich habe auch in Köln einfach eine Menge alte Sachen, auch so emotionalen Ballast und so einfach da lassen können. Ja. Ich bin einfach raus. Meine Wohnung stand noch ein halbes Jahr in Köln, stand da einfach leer ohne mich.
Ja, ja, ja.
Und
was habt ihr da für eine Firma gegründet in Berlin?
Die Firma hieß Do You, die gibt es leider auch heute nicht mehr. Das war so ein Online-Verbraucherportal. Mhm. Das heißt, da haben Leute dann Testberichte über Produkte geschrieben und da konnten wir sozusagen Meinungen, so Meinungsportal hieß es im Jargon. Und dadurch wurden, und da haben wir Testberichte eingebunden, auch von der Stiftung Warentest und anderen Sachen. Und dann konnte man halt, das war ein großer Produktkatalog mit viel Produktinformationen, und man konnte man kaufen damals.
Okay.
Also konnte man da die Produkte direkt kaufen und das war dann auch lustig so, dass dann, wie früh das Internet damals noch war. Es gab ja noch keine Digitalkameras.
Ja.
Das heißt, wir mussten die Bilder irgendwo raussuchen, ne? da einstellen und dann erst später kamen dann Digitalkameras, wo Leute ihr Profilbild selber einstellen konnten und es gab ja kein Mobile, es wurde mit Modems noch eingewählt, es war kaum jemand online, es gab kein Google, ne? Es kam gerade erst so, es gab keine AdWords, es gab keine Search Engine Optimization, es gab gar nichts so, ne? Mhm. Und aber es war eine super Zeit und eine mega Erfahrung. Wir haben das 2,5 Jahre, glaube ich, gemacht, haben viel Venture-Geld eingesammelt und das war wie so ein super MBA, ne? Mhm. Also, was wir da gelernt hatten, war einer von BMW auf dem Vorstand, saß bei uns im Aufsichtsrat und so. Das war geil. Einfach mal so ein Mega-Turbo, den wir da haben einlegen können. Und muss man auch sagen, das ganze Netzwerk der Leute, die damals gegründet haben, sind echt coole Dudes gewesen, so, ne? Ja. Da sind haben es noch mit vielen heute Kontakt, gute Freundschaften entstanden.
Das war halt der Vibe wahrscheinlich, oder? Also der Berlin-Vibe. Ja.
Genau, genau. Das war so an der Schnittstelle von Berlin, wo es noch so richtig cool war, aber auch noch so unerschlossen war. Und dann kam das schon, die Digitalindustrie legte sich drüber, die war auch noch ganz jung. Ne? Da kam natürlich der Crash noch, ne?
Mhm.
Ja, auch eine Menge Sachen wieder. Bitte?
Erzähl.
Genau, wir haben das dann auch 2,5 Jahre gemacht und dann kam halt der Dotcom-Crash. Wir waren ja kurz vorm Börsengang, ne? Also wir hatten schon alles fertig. Wir waren noch nicht mal profitabel. Wir hatten zwar ein ganz nettes Wachstum, aber wir hatten auch noch kleine Umsätze, ne? Muss man aus heutiger Sicht sagen. Also es wäre so ein sehr verfrühter Börsengang gewesen, wie damals das viele gemacht haben, aber wir waren komplett ready, an die Börse zu gehen und hatten ein super Team. Wir hatten innerhalb von 6 Monaten in 5 Ländern das ausgerollt mit also echt top Leute da. Wir haben auch die ganze Unternehmensberatung da leer gesaugt mit guten Leuten. Und dann kam der Dotcom Crash und damit sind komplett, weil wir werbefinanziert waren im Wesentlichen. Und ein bisschen E-Commerce ist das uns komplett unter den Füßen natürlich weggeflogen. Mhm. Und wir mussten das dann nicht einstellen, aber stark runterfahren. Und dann sind auch viele der Gründer rausgegangen.
Mhm. Mhm. Wie war das für dich in der Zeit? Bist du auch rausgegangen?
Ja, ich bin auch raus. Ja, das war dann, also da merkt man halt auch, wie sagt man, Community gibt's nur, wenn genug für alle da ist, ne? Und obwohl ich so einer vielleicht auch der Urgründer da war, waren das auch nicht nur schöne Erfahrungen. Da gab es noch eine Menge Knatsch und Ärger und auch fiese Tätigkeiten so im Team, was letztendlich eine gute Lernerfahrung ist, aber auch damals war schon hart auch, ne, für viele. Ne?
Da sind auch ein paar Leute rausgerückt worden. Naja. Vor allem, du bist im einen Moment bist du noch Freund, ja, und Gründungspartner. Du verbringst die wildesten Nächte zusammen, feierst deinen Erfolg und in dem Moment, wo dann irgendwas kippt, ja, also hat sich selber auch jedes Mal wieder irgendwie, also was heißt jedes Mal wieder, aber ich habe ja auch ein paar Mal gegründet und da immer im Endeffekt mit Freunden dann die Erfahrung gemacht, wie du gehst jetzt so mit mir um, hä? Nur weil es jetzt um den Betrag geht, weil es jetzt um 1000 Euro geht, bist du, okay, Freundschaft kaputt, ne? Und, absolut, ja. Heftigste, das war für mich jedes Mal oder ist für mich heute noch nicht verständlich, wie Menschen plötzlich zu Monstern werden, wenn es um ihre eigenen Anteile und ihre eigenen Gelder geht, ne?
Absolut, da bin ich froh, dass ich da nicht mitgemacht habe. Da gab es auch so Momente, wo einer zu mir kam und sagte, hey, wollen wir nicht den anderen da raushauen und so. Ich auch nur so guckte, what? Ne? Also es ist ein skurril, aber es ist halt eine Erfahrung letztendlich. Man muss das ein bisschen wissen, wie man sich davor schützt auch und dass es so Tendenzen gibt und dass man da rechtzeitig, glaube ich, auch in den Werten arbeitet. Die Frage, mit wem man in so ein... Ich habe dann nachher neu gegründet, ne? Und mit einem, der auch bei Duo dabei war, mit dem Michael und dem Kai als Dritten dann. Und da haben wir dann andere Erfahrungen gemacht. Ne? Mhm. Also,
wie ging es dann weiter? Also ich neu gegründet.
Dotcom war hart, ne? Also das war damals so, das ist so B2B und B2C, die Begriffe kennen wir ja. Das 2001 hieß B2B, wurde neu interpretiert als Back to Banking.
Okay.
Und B2C war Back to Consulting.
Aha.
Weil die ganzen Banker und Consultants, die halt in Dotcom-Business reingegangen sind, die wurden halt ein halbes Jahr später wieder zurückgeschwemmt in ihre ursprünglichen Branchen. Und in Berlin war erstmal dann, wahrscheinlich ein Jahr lang, war tote Hose. Ne, da ging gar nichts mehr. Und da kamen Leute zu mir, haben gesagt, ja Boris, mit deinem Internet-Ding, das war ja eine lustige Idee und so. Aber es war ja irgendwie klar, dass das nicht klappt. Ne?
Also genau. Internet,
so, ne? Und wir haben gesagt, nee, das ist gekommen, um zu bleiben. Und haben uns halt diese, wie heißt das, Gartner-Hype-Cycle, glaube ich, angeguckt nochmal. Ein bisschen dachte, ah, okay, das macht Sinn, das wird auch im Internet so passieren, gar keine Frage. Und haben damals gesagt, wir gründen nochmal was im Online-Bereich. Und der Werbemarkt war ja total zu, also da ging nichts. Da haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie so ein Transaktionsmodell. Und so, was können wir, was wollen wir machen? Und das war so, wir sollen nicht werbefinanziert sein, weil es zu krisenabhängig ist, weil wir halt in der Krise gerade drin waren. Dann soll es ein Marktplatz sein, also ein virtueller Marktplatz, fand ich cool, weil es so Communities sind. Das hat uns Spaß gemacht. Ich mach mal oben hier ein Message weg. Und soll die Leute zusammenbringen. So haben wir geguckt. Und dann, weil wir sind eigentlich keine originären Gamer, sondern wir sind Marktplatz-Fans. Also Leute zusammenzubringen, Marktplätze, digital Communities aufbauen, das hat uns gekickt. Und dann haben wir lange so geguckt, was gibt's da so. Und dann haben wir dieses Spielethema für uns entdeckt.
Mhm.
Und da haben wir dann, aber es war dann auch so, wir haben dann, Skype kam da gerade, glaube ich, so raus. Und wir haben der Michael, Kai und ich, wir saßen alle in unseren Schreibtischen zu Hause, ne, so ein bisschen wie jetzt in Quarantäne, das ist ja ähnlich. Sind wirklich monatelang, bin ich kaum vor die Tür gegangen, ich hatte auch nicht so viel Geld. Ne. Bei mir zu Hause gab es Thunfisch, also das Klassiker, ne, Spaghetti, Thunfisch und Ketchup. Und das gab es zweimal am Tag. Ne.
Oh Gott.
Ne, und ich war ja auch schon irgendwie so 33, 34 oder so. Ne. Also ist jetzt bin ja so ein bisschen einen kleinen Schritt wieder zurückgegangen, habe dann nochmal Reset gedrückt und von vorne angefangen und haben dann aber halt wirklich Vollgas gearbeitet, ne? Und haben dann sehr, sehr schnell und sehr gut und sauber in sehr kleinen Teams gearbeitet, haben dann auch, wir waren, glaube ich, die Ersten, die von Holzbring und Boda nach dem Dotcom-Crash wieder Geld bekommen haben, also das erste Start-up, und haben das dann auch ganz gut aufgebaut, so wirklich Stück für Stück, sehr, sehr solide, ohne Hype und einfach ein gutes Ding gemacht und haben das, ja, das wuchs dann so langsam, aber stetig und dann auch schnell plötzlich.
Und ist es das, was heute Game Duel heißt?
Genau, das ist Game Duel, sorry, habe ich gar nicht erwähnt. War Game Duel, haben wir dann gegründet und das haben wir 2003, glaube ich, gegründet, 2004 sind wir dann online gegangen, also jetzt schon auch wieder 15 Jahre. Ich habe nicht gedacht, dass ich das so lange mache. Ne?
Ja.
Aber gewisse Gegebenheiten führen dann dazu, dass man sagt, man will das weitermachen oder man fühlt sich auch verpflichtet, da jetzt weiterzumachen, weil wir haben ja auch unsere Höhen und Tiefen haben wir ja durchgemacht, ja.
Okay. Wie war das, als ihr, weil das interessiert mich immer noch ganz viele hier in diesem Podcast, diese Phasen, wo du pleite bist, wo du Thunfisch aus der Dose essen musst, wo du 3-4 Monate in deinem Büro eingekesselt bist, das sind ja meistens genau die Phasen, wo was entsteht, was danach total groß wird und total erfolgreich. Wie ging es dir in dieser Phase? Also war die auch geprägt von Zweifel und Angst, wo du gesagt hast, Leute, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich sitze den ganzen Tag vor meinem Computer. Keiner weiß, ob das überhaupt funktioniert, was wir da tun. Wofür mache ich das überhaupt? Also wie waren da so deine Stimmungen in der Phase?
Die Stimmung war eigentlich ganz gut. Ich weiß, bei vielen, auch von Julie, die dann rausgegangen sind vom Management-Team und von den Gründern, die hatten dann auch so eine leicht depressive Phase so ein bisschen. Ich habe hab das ziemlich schnell abschütteln können. Weiß nicht warum, war einfach so. Vielleicht, weil ich was Neues hatte oder weil ich mich direkt entschieden hatte, das Alte abzuschneiden und nach vorne zu gehen. Und hatte dann natürlich ein Team auch schon da drumherum. Ich glaube, das ist wichtig, war für mich wichtig in dem Sinne, dass ich da noch zwei Leute hatte. Erst nur Michael und später noch Kai, wo wir sagten, guys, we're gonna make it. Mhm. Wir haben einfach nur dran geglaubt, dass wir das bewegen können. Wir wussten, das Internet kommt. Ne? Also da ist Zukunft. Wir wussten, die Krise wird irgendwann vorbeigehen. Und wir wussten, so ein Modell, was wir haben, das kann auch funktionieren. Da gibt es ein paar Breakpoints, wenn das klappt und nicht klappt. Und natürlich gab es auch so Momente, dass plötzlich ein Wettbewerber kam aus England. Die hatten das in 3 Sprachen, hatten die ja schon online, das Produkt, als wir noch hatten wir eine PowerPoint. Ne? Also das war schon natürlich krass. Wir sind dann bei den VCs hingegangen und dann kommt plötzlich so ein Wettbewerber, auch ein Mega-Team, die heute King.com, die das für 5 Milliarden später verkauft hat. Also auch ein gutes
Glückwunsch Team, ne? Und tschüss.
Ja. Ja, ein gutes Team und wir sind
für alle, die zuhören, VCs sind Venture Capitals.
Genau.
Ja.
Bei den Venture Capitalists sind wir da hingegangen, haben gesagt, hier, wir haben ein Modell, wir haben ein Team und wir haben eine PowerPoint. Wir hatten noch nichts, wir hatten kein Geld, wir konnten nichts programmieren. Ne?
Ja.
Und dann sind wir zu so ein paar Angel-Investoren hingegangen, haben so ein bisschen bekommen, konnten da die ersten Prototypen bauen und so. Und das war, also wir hatten damals diesen Spruch, ich habe heute Morgen mal darüber nachgedacht, was fragst du mich denn gleich so ein bisschen? Und da kam mir eine Sache noch hoch, das war dieses Thema, das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Das war immer dieser Spruch, wenn irgendwie die Scheiße kam, was passiert ja? Ich dachte, oh fuck, Mann, das haben wir nicht mit gerechnet. Da fährt hier so einer rein sozusagen. Mhm. Ich sag, das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Und dann haben wir uns darauf fokussiert, wie wir das hinkriegen. Das haben wir immer hinbekommen. Mhm. Ne? Indem wir wieder gesagt haben, okay, alle 3 Fokus da drauf. Jetzt knacken wir die Nuss.
Mhm.
Das haben wir häufiger gehabt, auch danach bei Game, wenn wir Krisen hatten. Da haben wir uns immer wieder zusammengerauft und haben gesagt, okay, das knacken wir jetzt.
Mhm.
Das ist vielleicht so, wenn man jetzt darüber nachdenkt, so eine Kernkompetenz, die wir haben, zu sagen, wenn es brennt, dann müssen wir das irgendwie hinkriegen. Ne?
Mhm.
Und das war natürlich so eine Phase von Resilienz, würde man heute sagen.
Mhm.
Und ich war halt 100% committed, das zu tun, das zum Erfolg zu machen. Ich war sehr, sehr hungrig, auch nicht nur ich, sondern die anderen auch. Sehr hungrig, das zu schaffen und haben versucht, immer viel Spaß dabei auch zu haben, ne? Obwohl wir natürlich zu Hause waren, über Skype verbunden. Das war eine Menge Determination, würde ich es mal so nennen.
Und ganz viel Durchhaltevermögen auch, ne?
Genau, also, genau.
Ja.
Es gibt so ein schönes Beispiel, und ich glaube, das muss man vielleicht ein bisschen ergänzen, das ist natürlich von dem, ich glaube, Keith Cunningham, der sagte mal diese Analogie, es ist wie in der Eisdiele stehen. Der Erfolg, ne, du musst dich da anstellen, irgendwann bist du auch dran. Also du musst halt stehen bleiben. Ja. Ich glaube nicht nur stehen bleiben, sondern du musst natürlich in der Zeit aktiv werden. Sagen, wie kann ich mich verbessern? Was kann ich noch tun? Und sehr aktiv stehen bleiben. Ja. Und dann irgendwann ist man auch dran. Und wir haben halt einfach weitergemacht. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich, wenn ich mal so eine eigene Erfahrung geben darf, dass man einfach weitermacht. Es wird halt keine Magie verlangt, sondern einfach sagen, nee, mach dein do your fucking shit und just mach den einfach weiter. Ne? Einfach manchmal muss man Kopf runter, die ganz üblichen Dinge tun und einfach Kopf einziehen, weitermachen. Und irgendwann kommt auch wieder die Sonne. Ne? Man hat schon Kopfkino abgeht und sagt, oh Mann, wird das wirklich klappen und so. Ja, weil die Phasen hat jeder. Und ich glaube, wichtig ist immer genau damit lernen, umzugehen und dann weitermacht.
Wenn du dann an der Eisdiele stehst, an der Theke, dann musst du bestellen können. Dann hast du so lange gewartet, dann darfst du auch ordentlich ein paar Kugeln mitnehmen. Genau. Ja, das ist, ich finde es ja so spannend, also vor allem auch für alle, die zuhören, weil sich das ja so ein bisschen verschoben hat. Also ich habe das Gefühl jetzt, dass ganz viele aus der neuen Generation sagen, okay, gut, jetzt die Schule habe ich gerade so noch hinter mich gebracht, jetzt werde ich die Welt verändern, jetzt werde ich einen Impact machen, jetzt werde ich hier und so. Und das ist ja zur einen Seite was total Geiles und was total Schönes, zur anderen Seite funktioniert diese Abkürzung ja so nicht. Also du kannst nicht aus der Schule raus und sofort Gründer werden und 5 Tage später deine riesengroße YouTube-Company gegründet haben oder deine irgendwas. Und da habe ich so das Gefühl, dass das ganz viele Menschen gerade übersehen. Es gibt wahnsinnig viele Success-Stories, ganz viele, die es dann vom Tellerwäscher zum und so weiter geschafft haben. Aber keiner sieht diese Bereiche, wo du dann 3 Monate vor deinem PC sitzt und Thunfisch futterst oder oder keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die warten 60 Jahre lang, bis es dann irgendwann explodiert und sie endlich die Eiskugel an der Theke bekommen. Also so einfach ist es dann doch nicht. Ne?
Nee, es schafft ja auch nicht jeder. Ich meine, es gibt eine Menge, die Startups, ich weiß nicht, wie viel Prozent da pleite gehen, aber ich sehe 90%,
glaube ich.
Investor. Man guckt jetzt mal Corona und so. Ne? Deshalb meine ich, aber wenn man dann die Eisdiele wäre, ja, ich mache dann weiter, ich gründe was Neues. Warum hat es dann nicht geklappt? Wichtig ist, glaube ich, diese Reflexion, dass man nur sagt, man lernt ja nicht aus Fehlern. Ne? Man lernt ja aus der Reflexion der Fehler. Und da, glaube ich, machen viele dann den Fehler, dass sie nicht sagen, okay, woran hat es denn gelegen jetzt eigentlich? Was war es denn? War es das falsche Team? Was ist das falsche Business Model? Also man kann ja dann verschiedene Fehler dann sozusagen wiederholen oder man kann sagen, ich mache einfach das Gleiche nochmal oder ich justiere an den falschen Schrauben. Oder man sagt, man nimmt überhaupt keine Fehler an, das waren die anderen, das wird so externalisiert, dass man da auch ehrlich genug sich selber gegenüber ist und dann auch die Energie findet, auch mit so Rückschlägen umzugehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt da weiter. Da gab es doch mal diese famous Abschlussrede irgendwie, weiß gar nicht, wer das war, da wird auch verschiedenen Leuten, glaube ich, zugeschrieben bei irgendeiner großen MBA-School, da kam dann so ein High-Profile-Speaker und da haben alle diese riesige Abschlussrede erwartet und er sagte nur so, der kam hin und sagte, never, 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 ever give up.
Winston Churchill war das.
Ja, ich weiß, es wird verschiedenen Leuten, glaube ich, zugeschrieben, so, aber ich habe es in dem Kontext gelesen, aber ich glaube, da ist was dran, dass man einfach sagt, nee. Ich glaube, es ist auch so ein Statement, das merken auch Leute, wenn man so eine Determination hat, sagt, hier ist einfach Ende, da könnt ihr sicher sein, ich mache weiter.
Ja.
Ich glaube, das muss gepaart werden. Gleichzeitig, ich mache weiter, aber ich mache nicht einfach nur so weiter, sondern ich kann mich immer anpassen. Weitermachen heißt nicht, ich fahre jetzt nur geradeaus, sondern weitermachen, ich fahre weiter, aber ich fahre auch vielleicht mal zurück, rechts, links. Ich finde einen Weg dadurch. Wenn man da schlau genug ist und dranbleibt, ich glaube, da findet man meistens einen Weg, nicht immer.
Ja, cool, vielen Dank für die Insights. Gib uns doch noch mal so ein paar Insights. Wie sieht's gerade bei GameDuel aus? Also ich meine, 130 Millionen Nutzer. Das ist ja schon, das ist ja zweimal Deutschland quasi.
Ja, ich würde das mal, noch mal ein bisschen anpassen. Das sind jetzt Registrierungen, ne? Also Nutzer sind das weniger. Ne? Das wäre crazy. Ich würde das auch gerne mal auf der Seite anpassen, weil das nicht ganz korrekt ist, ehrlich gesagt. Das sind Registrierungen, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben. Das sind nicht mehr alle aktiv. Aber trotzdem, es ist immer noch, wir sind ja seit 15 Jahren dabei in verschiedenen Ländern und es immer noch wächst, immer noch wieder nett. Ne? Das war natürlich auch nicht immer so in den ganzen 15 Jahren, sondern man hat ja verschiedene Kurven, die man durchgeht. Jetzt Corona hat uns nochmal einen extra Boost gegeben, zum Glück, ne? dass die Leute zu Hause sind und sagen, Mensch, da könnte ich mich doch mal ein bisschen unterhalten, könnte doch mal nicht nur spielen, sondern ich sehe auch andere Leute, ich spiele mal gegen andere. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz spannend, dass dieses Social Distancing wird bei uns zum Distance Socializing.
Ja.
Dass die Leute sagen, ich spiele mit jemand anders.
Ja.
Und das war, als wir das damals gegründet hatten, war das noch super neu. Ich sagte, oh, da kann ich echt gegen andere Leute spielen. Das ist ja Wahnsinn, das haben die Leute gar nicht gecheckt. Die haben gesagt, das sind Roboter oder wir haben Leute bei uns angestellt, die gegen die spielen und dann immer gewinnen oder so. Und heute hat das wieder eine neue Faszination, weil man sagt, ich bin zu Hause, aber bin mit Leuten in Kontakt, aber muss sie nicht berühren. So, ne? Und das ist, glaube ich, dieses Multiplayer-Spielen kriegt jetzt nochmal einen extra Kick.
Mhm.
Und ja, wir haben ja verschiedene Produkte auch. Wir sind im Web, wir sind auch in Mobile und es ist natürlich mittlerweile eigentlich krass in der Gaming-Marke, wenn man das sieht, wie das früher war. Früher hatten die Leute entweder ihre PCs oder ihre Laptops, haben das irgendwie angeschlossen. Das waren halt meistens wirkliche Gamer. Oder Leute bei der Arbeit haben so ein bisschen gespielt, so die Casual-Gamer. Und auch viele Frauen haben das ja auch viel gemacht oder machen das heute noch. Aber es hat sich ja grundlegend geändert in dem Moment, als die Smartphones kamen, insbesondere das iPhone und die Apps, dass plötzlich jeder hat ein Smartphone und das ist ein Gaming-Device. Du hast eine Spielekonsole gerade in der Hand sozusagen, ne? Und hast da alle Spiele drauf, die du dir mittlerweile über Free-to-Play gratis runterladen kannst. Das war natürlich für die Spieleindustrie nochmal so ein Kicker, dass sich das da fundamental geändert hat. Ne? Also jeder kann jetzt ein Gamer sein. Oder? Und ich glaube 40% der Zeit oder sowas und auch der Apps, die runtergeladen werden, sind Games, ist Games-Content. Oder Spielezeit.
Bist du selber auch ein Spieler eigentlich?
Ja, ich bin eher so ein Casual-Gamer. Also wir haben uns ja fokussiert so auf, wir nennen das Community-Games.
Ja.
Das heißt also, wo Community aufbaut oder wo es auch schon Communities gibt, zum Beispiel Skat. Ne? Da gibt es Leute, da gibt es ja den Deutschen Skat-Verband, mit dem wir auch eng zusammenarbeiten. Und da gibt es Skat-Vereine und Leute, die spielen schon immer Skat in der Familie. Es gibt so Communities. Und das ist ja, was ich eben schon sagte, dieser Community-Aufbau, wo wir so eine besondere Passion haben. Ob es jetzt Romy ist, ob das jetzt Skat ist oder Gin Rummy in den USA oder in Frankreich haben wir das französische, da sind wir Marktführer für Belote. Belote ist so das französische beliebteste Kartenspiel.
Okay.
Und was wir jetzt versuchen ist, und das finde ich ja das Charmante eigentlich, wir nehmen dieses traditionelle Kartenspiel und das kann man über so, das nennt sich so ein Metagame. Ne? Also das Kartenspiel ist ja dann vielleicht, das ist wie früher. Da kann man sagen, ja, das ist ganz nett. Aber der Value-Up, den wir im Internet bringen können, ist durch dieses ganze Meta. Da drumherum sagen, hey, da gibt's noch Clubs, die kannst du da abbilden. Da kannst du noch Turniere machen. Du kannst das ganze Socializing. Hast du ein Progression-System, wo du Pokale gewinnen kannst, Auszeichnungen kriegen kannst. Und das Ganze drumherum. Ne? Das ist eigentlich, was es dann wirklich spannend macht. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren extrem viel Zeit und natürlich auch Geld investiert.
Ja.
Um da das Ganze auf ein neues Level zu ziehen. Ne? Zu sagen, da wollen wir wirklich einen Unterschied machen, das ganze Meta drumherum.
Ja, ich habe deswegen gefragt, weil es meistens so ist, dass, keine Ahnung, Thomas Gottschalk schaut fast kein Fern oder ich selber habe fast nie Radio gehört in meiner höchsten Radiozeit. Und deswegen dachte ich mir, okay, das wäre jetzt spannend, wie oft du eigentlich persönlich privat selber spielst.
Ja, natürlich unsere eigenen Spiele teste ich viel und auch andere Wettbewerbsspiele. Ich bin jetzt nicht, wie gesagt, ich bin nicht so der klassische Gamer. Ich finde die Mechanismen sehr gut. Also Community ist so meine Passion.
Ja.
Marketing auch. Und das ist so, worauf ich leide. Deshalb, ich bin jetzt kein Counter-Strike-Spieler oder zocke dann die ganze Zeit oder sowas.
Ja.
Da haben wir in der Firma andere, die da versierter sind.
Ja, ja. Sind das Freaks?
Nein, wir machen ja eher so, also gibt es auch Freaks. Also jetzt wird das aber, das Wort Freak ist nicht negativ belegt. Die, ne?
Ja.
Also wir haben jetzt weniger so Hardcore-Shooter-Dudes, gibt es vielleicht so ein paar, aber die sind dann in der Ausübung ihrer Shooter-Game-Aktivität, sind die ein Freak, aber sind eigentlich sonst kein Freak, sind coole Leute so. Ne? Ich muss sagen, die Game-Industrie ist ohnehin eine ziemlich coole Industrie. Ne?
Ja,
also,
ja.
gerade Casual Games, muss sagen, auch weltweit, die Leute, die ich treffe, sind alles nette Leute.
Hatte ich ehrlich gesagt völlig unterschätzt, also weil ich keine Einschätzung dazu hatte, ja. Ich habe als Kind nie so den Bezug zum Spielen gefunden, also zum Gamen gefunden. Ich habe irgendwann dann so einen Familienlaptop gehabt und da aber immer probeweise PowerPoint-Präsentationen gemacht. Also irgendwie, ich kam nie so ins Gaming rein, hat mich nicht interessiert, also weder Ego-Shooter noch irgendwie Auto, also Autorennen ging noch, aber fand ich immer langweilig irgendwie und dann dachte ich mir, ich hab Business-Präsentationen auf PowerPoint gemacht. Ja. Und ja, irgendwie, deswegen bin ich nie so ins Gaming reingerutscht. So,
du kannst mal ganz kurz warten, draußen ist so laut gerade, warte mal ganz kurz.
Ja.
Ist so ein Bagger, der da rumfährt.
Aber den hört man gar nicht.
Hörst du nicht?
Nö.
Lass uns mal mit dem Kopfhörer probieren, ob das okay ist für dich.
Ja.
Geht das für dich so, oder? Machen wir wieder ohne. Warte, muss es. Ja? So, jetzt bin ich da.
Ja, es ist super.
Geht das?
Ja, geht.
Okay, cool.
Super. Schneiden wir raus. oder lassen wir drin. Wir sind ja hier im authentischen Podcast.
Wie du magst.
Ja, und dann war's so, dass sich meine Eltern schon Gedanken gemacht haben, sich gedacht haben, Mensch, der Junge, der muss doch spielen, der muss doch irgendwie, also alle Kinder spielen Spiele, der muss doch irgendwie auch. Und dann habe ich eine PlayStation 2 geschenkt bekommen mit Autorennen. Das war Test Drive, hieß das Spiel. Und ja das habe ich dann irgendwie 2 Wochen gespielt, aber weil ich nicht sofort den Lamborghini bekommen habe, fand ich das auch ziemlich langweilig und dann hatte sich meine Gaming-Zeit auch wieder erledigt. Und dann habe ich zwischendurch mal Leute kennengelernt, die haben sich dann in ihrem Keller irgendwie so ein mit Bildschirmen ihr eigenes Raumschiff-Cockpit gebaut oder ihr eigenes Fahrzeug-Cockpit mit Gaspedalen und Lenkrad und so. Und das war dann für mich immer, oder ist für mich das Bild des typischen Folk-Freak-Gamers, der 24/7 und so. Wo ich mittlerweile auch anders denke und gemerkt habe, wie viele Menschen eigentlich spielen. Da bin ich eher der Unnormale, ne?
Ja, das ist aber auch das liegt aber auch in dem Begriff Gamer. Wenn du mal guckst, dass er eben, was meinte, 40% der Zeit auf dem Smartphone oder vielleicht sogar noch mehr wird mit Gaming verbracht. Das sind ja nicht alles Freaks. Wenn man jetzt bei so Events manchmal fragt, wer ist denn hier Gamer, dann melden sich da irgendwie 5%, 2% der Leute. Und dann würde man deren Handy nehmen und sagt, zeig mal eure Apps. Dann hat fast jeder von denen eine Gaming-App. Und wenn man guckt, wie viel Zeit die verbringt, ist auch viel. Also der Begriff Gamer ist halt mit so schwarzem T-Shirt, sitze abends in so einem dunklen Raum und habe da meine ganze Stafette aufgebaut.
Ja.
Das wäre so ein Gamer. Aber eigentlich sind viele Leute sind eigentlich Gamer, so Casual-Gamer, und verbringen ziemlich viel Zeit damit auch. Mhm. Das wird total auch Frauen, ne? Also zum Beispiel bei Rommé und Gin Rummy in den USA haben wir ziemlich viel Frauen. Also das ist nicht so, dass es nur so dieser jugendliche Prototyp, schwarzes T-Shirt, Death Metal Typ ist, ne?
Okay, Image hiermit beseitigt.
Ja, absolut.
Einmal aufgeräumt. Sorry an alle, die ich gerade in diese Schublade gesteckt habe. Hiermit ganz öffentlich.
Und auch viele, was wir auch merken, also zum Beispiel auch viele so, auch Skat, viele so irgendwie CEOs von großen Corporate Companies, ne?
Ja.
Sagen, ja, ich will ja auch bei Ihnen Skat und so, ne?
Und du denkst dir immer so, aha.
Also.
Wie geht's denn weiter? Ich habe ja ganz zum Anfang in deiner Anmoderation gesagt, du bist der Initiator von Leaders for Climate Action. Erstmal, wie passt das zusammen mit Game Duel? Und zweitens, wie bist du auch persönlich da drauf gekommen?
Also ich bin ja nun nicht nur ich alleine, ne? Also lass uns lieber mal Mitinitiator nehmen. Wir waren da ein paar Leute am Anfang, die gesagt haben, hey, hier da geht was nicht in die richtige Richtung. Ne? Und das ist auch so ein bisschen die Motivation und der Drive kommt daher, dass wir da ganz klare Fakten haben und wir steuern da in eine Klimakrise rein und passiert nichts. Und das geht jetzt seit Jahren so.
Und ich habe das immer gelesen, ne? Und mein Schwiegervater ist auch Professor für Umweltökonomie, mit ihm geredet, mit meiner Frau geredet. Wir sind alle so, Mann, da muss doch irgendwie passieren. Das liegt doch auf der Hand, ne? Und jetzt so eine Corona-Krise, die zeigt dann vielleicht nochmal mehr, dass man so sich mal vorbereiten sollte auf Dinge, die passieren können. Da gab es ja genug Warnungen von Bill Gates und anderen, die gesagt haben, Leute, da passiert was. Und das ist, glaube ich, jetzt, wir wollten das alle nicht wahrhaben. Bei der Klimakrise hat sich ja zum Glück ein bisschen was getan. Aber das liegt ja auf der Hand und man kann das nachvollziehbar messen. Und das wurde auch schon in den 50ern, in den 70ern und 80ern, haben die damals schon gesagt, die Wissenschaftler, das wird hart, was da kommt. Aber es passiert nichts. Da fragen, haben wir uns immer gefragt, warum passiert denn da nichts? Das kann doch nicht sein. Und irgendwann haben wir gesagt, Leute, wir müssen da was machen. Da habe ich hier mit dem Stoffel, der jetzt auch mit der die Tomorrow Bank gegründet hat und so, saßen wir hier vorne, also ein paar Meter weiter außerhalb des Bootshauses. Und da sagte er so, Mensch, wir müssen was gründen. Wir müssen was gründen, was das hilft gegen den Klimakrise. Da habe ich gesagt, ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt irgendeine Firma gründen, das ist gut. Aber wir müssen systemisch arbeiten. Wir müssen da was bauen, wo wir alle mitnehmen und sagen, wir bauen da was auf, weil wir brauchen so ein Thema CO2-Besteuerung. Ne? Wir müssen da die Stimme vereinen und dann sind wir lauter. Dann sind wir nicht 1+1 ist dann plötzlich 3. Ne? Mhm. Und dann können wir Synergien nutzen und wenn wir alle zusammen was tun. Und dann habe ich halt gedacht, wo kann ich denn als Person, wer bin denn ich, was sind meine Stärken und wo kann ich einen Hebel machen, wo kann ich einen Unterschied machen? Und da habe ich gedacht, gut, ich bin ein guter Initiator, so, also ich kann gut Leute aktivieren. Habe dann Freunde, dann von denen ich eh wusste, mit denen wir viel darüber gesprochen hatten, ob es ein Fabi Heilemann ist und so, haben wir gesagt, ja, wir müssen da was tun. Und dann die Digitalindustrie, da bin ich seit Anfang an dabei. Und da kenne ich in Berlin die meisten Leute und habe auch ein gutes Verhältnis zu denen. Und wir machen eh so ein Veranstalten alle 6 Monate, ein Event, das nennt sich Berlin 2.0, wenn wir so die führenden Köpfe der Berliner Digitalindustrie zusammenholen. Das heißt, wir haben eh so dieses Forum, die Plattform, wo die alle gerne hinkommen, auch wirklich die ganz großen Namen. Wenn wir die alle kriegen und wir wissen von den meisten, dass die eigentlich auch dafür sind, weil die können Daten verstehen, die sind alle alt genug und haben genug, also sind alt genug und haben einen Hebel aufgebaut durch ihre Firmen. Mhm. Und haben auch oft schon Kinder jetzt, sagen, hey, da gibt's irgendwie so eine Verantwortung, denken nicht nur an sich selber. Und wenn wir die zusammenholen, lass doch einfach mal fragen. Und dann war dann so ein Punkt, das war dann letztes Jahr Ostern, das war dann vielleicht so die Urkeimzelle. Da gab es so 2 Punkte. Einmal war das Ostern, da saß ich mit dem Alex Samver, den hatte ich getroffen, zufällig, an der Ostsee. Und dem Florian Illis, ne, diesem Autor und ehemaligen Geschäftsführer vom Rowald Verlag und so. Wir saßen da und haben einen Kaffee getrunken. Und dann habe ich den Alex einfach mal angetickert, sagte, weil ich wollte wissen, weil der hat Power, der ist smart, der ist ein cooler Typ auch und der hat auch ein Verantwortungsgefühl. Hat, Alex, sag mal, Klimakrise, was denkst du denn da?
Was geht?
Hat der, ja, was ist denn da? Einfach so eine offene W-Frage. Ja. Ich wollte einfach mal hören, wie er dazu denkt und was er dazu denkt. Und er sagte dann, ja, ehrlich gesagt, sagt genau das, was ich auch dachte. Wir brauchen eine CO2-Besteuerung, es sind negative externe Effekte. Wir müssen das systemisch lösen. Wir müssen das über den Hebel in die Politik rein. Und sagte, alles klar. Dann habe ich gesagt, was machen wir denn? Ja, da meinte er so, ja, irgendwie müssen wir da was machen. Dann dachte ich, wenn der das jetzt denkt, dann denken das wahrscheinlich noch 20, 30 andere. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal 2, 3 Leute fragen. Und dann haben wir am nächsten Tag noch kurz gechattet und haben gesagt, du, ich habe hier 5 Leute, er hat 5 Leute. Fabi Heilemann hat noch ein ganzes Netzwerk und dann haben wir uns zusammengetan und hatten dann bei dem Berlin 2.0 Event in Berlin letztes Jahr, habe ich den Fabi gefragt, kannst du da nicht eine Präsentation halten? Weil der hatte mir schon ganz viel und ganz oft das erzählt und dachte, wo müsste man das drehen? Und dann meinte ich, okay. Und dann hat er halt so eine mega krasse Präsentation gehalten, wo die Leute danach, 100 Leute saßen dann so, oh, fuck. Also die sahen so, boah, danach war es mucksmäuschen still. Und da war die komplette Berliner Digitalszene anwesend. Ne? Du hättest da eine Stecknadel fallen und alle so, oh krass, okay. Wow, okay, ja, da müssen wir was tun. Und dann haben wir gesagt, okay, hier gibt's übrigens die Lösung. Also Problem und Lösung. Ne? Die Lösung sind wir natürlich nicht alleine, sondern haben gesagt, es gibt hier eine Möglichkeit, was wir tun können, nämlich Leaders for Climate Action. Hier haben sich nämlich schon 30 Leute zusammengetan. Und das haben wir vor. Das war alles noch sehr in so einem Rohstatus. Und dann haben direkt Leute gesagt, ich will auch dabei sein. Und dann hat sich wie so ein kleines Lauffeuer verbreitet. Okay. Und haben gesagt, jetzt müssen wir das noch weiterentwickeln. Also wie so ein Startup. Das war die erste Iteration, PowerPoint, so, das wollen wir machen. Und jetzt müssen wir einfach weiter drehen. Haben da so ein Team, das sehr virtuell arbeitet über WhatsApp-Chats und so weiter. und haben das dann, die nächste Timeline war dann im August, wo wir dann unsere Pressemitteilung gemacht haben und haben gesagt, so, hier gehen wir raus und gehen mal an die Öffentlichkeit. Sagen wir, haben hier 100 führende Digitalunternehmer, die ein Statement machen. Und zwar, die Digitalindustrie fordert Klimaschutz. Und das war dann die Pressemitteilung und die Pressekonferenz, die wir gemacht haben. Und von da haben wir das dann weiterentwickelt. Dann haben wir gesagt, im Januar wollen wir 100 Digitalunternehmen klimaneutral haben. Weil es wurde dann gefragt bei der Pressekonferenz, Leute, ihr redet ja nur, so, talk is sweet, macht ihr denn noch was? Mhm. Ja? Reden kann ja jeder. Und haben wir gesagt, ja, die Modeindustrie, die sagt, wir wollen klimaneutral sein im Jahr 2050.
Ja, natürlich.
Bei 50 kann ich euch alles erzählen, da verspreche ich euch alles. Ne? Ja. Aber wie wäre es denn, wenn wir das in 6 Monaten schaffen würden?
Ja.
Haben wir gesagt, nicht die ganze Digitalindustrie, aber zumindest wir schaffen es in 6 Monaten, 100 digitale Unternehmen klimaneutral zu bringen. Klimaneutral heißt natürlich, muss man sagen, am ersten Effekt erstmal nur Messen und Offsetting, weil du kannst ja nicht alles reduzieren, ne? Und danach wird jetzt zunehmend reduziert. Aber wir haben gemerkt, dass in der Menge Bereitschaft besteht und die Leute das Thema verstehen und auch sagen, ich will das wirklich mit angehen. Ne? Und da, das ist eine sehr coole Erfahrung, muss ich sagen. Es gab auch so ein paar so Hater natürlich, ne? Die gibt es überall. Aber das ist halt so. Ich glaube, wenn man sich nicht, wenn man nicht irgendwo aneckt, hat man auch nicht hart genug gepusht. Und dann haben wir noch dann haben wir es geschafft, die Idee kam jetzt in dem Fall gar nicht von uns. Da kam einer der Venture Capitalists zu uns und sagt, ich finde das so geil, was ihr macht. Ich würde das gerne für mein ganzes Unternehmensportfolio machen. Da haben wir gesagt, hey, cool. Und für alle Neuen haben wir gesagt, okay, da könnte man ja so eine Klimaklausel in Unternehmensbeteiligungsverträge reintun. Das heißt, wenn ich jetzt zum VC gehe, möchte Geld haben, sagt er, ja, kriegst du aber nur, wenn du deine Firma klimaneutral machst. Das haben wir dann geschafft, haben wir im Prinzip fast alle namhaften VCs in Deutschland dabei.
Geil.
Und da gibt es einen schönen Talk, könnt ihr bei YouTube mal gucken, habe ich beim DLD, Leaders for Climate Action, auch Professor Kempfert vorher noch was Nettes gesagt. Und das haben wir dann beim DLD präsentiert in München. Und jetzt sind wir dabei, die ganze Internationalisierung vorzubereiten, zu sagen, wir möchten das gerne international ausrollen, weil das ist ja kein deutsches Thema, das ist ein internationales Thema. Ne? Mhm. Und wir haben dann auch geguckt, dass wir das Ganze natürlich nicht so nur auf eigene Recherche belassen, sondern wir haben dann sehr hochkarätigen wissenschaftlichen Beirat dabei, damit wir sagen, wir wollen ja nichts neu erfinden, wir sind ja keine Klimaexperten. Ne? Wir sind Digitalunternehmer, wir können helfen, da eine Vernetzung zu schaffen, wir können helfen, die Digitalkompetenz zu erhöhen, ne? Aber wir sind keine Klimawissenschaftler. Aber wir können Leute vernetzen und da wollen wir halt ansetzen. Deshalb haben wir die Wissenschaftler dabei, dass wir immer sagen, ist nicht von uns erfunden, da gibt's,
wir haben Experten.
Gibt's Wissenschaftler, genau.
Ja, ja. Wie kompensiert ihr dann, weil du auch gesagt hast, Offsetting, also in allererster Linie, um als Unternehmen klimaneutral zu sein, muss ich ja oder darf ich ja in allererster Linie mal mein Ding kompensieren, oder? Meinen Ausstoß.
Genau. Das ist eigentlich ein Dreisprung. Also es ist erstmal wichtig zu sagen, hey, ich will was machen. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Mhm. Und dann zu sagen, ich messe jetzt erstmal, wie sieht es denn heute eigentlich bei mir aus? So ein bisschen, so wie willst du abnehmen? Was muss ich jetzt machen? Mhm. Also ja, dann guck doch erstmal, wie viel wiegst du fett bist. Heute.
Ne? Guck mal, wie fett du bist, du
Guck mal, wie fett du bist. Ne? Oder ne? Das ist nur so als blöde Analogie, ne? Aber zu sagen, guck mal, wie sieht denn eigentlich die Lage heute aus? Wie viel wiegst du? Wie ist dein Body Mass Index? Und was isst du denn eigentlich? Ne? Mhm. Mach das mal auf dem Spreadsheet und guck dir das mal an. Und dann sieht man plötzlich, und da beginnt schon, oh, sagt man, ach, ich esse jeden Tag drei Sachertorten. Na, ist vielleicht nicht so cool. Ne? Lass man doch die schon mal weg. Ne? Haben wir schon eine Menge gewonnen. Das wäre so eine Analogie, steigt doch einfach mal rum auf Ökostrom vielleicht. Ja. Wie wäre es denn damit? Ne? Mhm. Zum Beispiel Albrecht von Sonntag, von Idealo, Kudos an dich. Der hat es geschafft, ganz Springer, hat er so lange gepusht, bis ganz Springer auf Ökostrom rübergegangen ist. Mhm. Dachte, hey, geil.
Ganz Springer für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, Axel Springer. Also der
Axel
Verlag.
Springer, genau. Axel Springer.
Axel Springer Verlag wiederum ist die Bild-Zeitung. Ich muss immer so ein bisschen übersetzen.
Sind auf Ökostrom mittlerweile. Ne?
Ach krass.
Okay. Und das hat er geschafft. Also er hat da so lange auf die Nerven gegangen, bis sie gesagt, wir machen das mal. Und die haben nur minimal mehr hat das gekostet. Mhm. Wenn die das können, können das auch andere. Ne? Also da gibt's, merkt man da auch, wie wichtig so Individualpersonen sind, um dann auch einen Unterschied zu machen.
Ne? Ja, ja.
Und zum Offsetting zurückzukommen. Also man muss erstmal messen und sagen, wo bin ich denn heute? Und dann kann man halt sagen, okay, wo will ich denn reduzieren?
Ne? Ja.
Was sind denn die Hebel? Das heißt, der Ökostrom ist ein Hebel, Klimaanlage bei uns im Büro, schwieriges Thema. Ne? Flüge, Catering, also ganze Reisethema, ne? Das sind so bei im Office die großen Themen, also im Office-Scope. Dann ist natürlich die Frage, und da geht's dann los, was ist mein Business-Model? Mhm. Ne? Wie viel CO2 wird denn da verursacht? Ne? Wenn ich jetzt ein Reiseanbieter bin zum Beispiel, okay, was ist mit den ganzen Flügen? Ich animiere die Leute ja oder ermögliche denen das Reisen. Wie ist es damit? Oder mit einem Zalando zum Beispiel.
Streaming-Anbieter.
Was ist mit den Streaming-Anbietern? Ja, Streaming-Anbieter. Aber die sind auch offen. Ne? Also wir haben auch hier mit Netflix gesprochen zum Beispiel. Ne? Und also da vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hatte dir einfach den Reed Hastings mal angeschrieben, ne, von Netflix.
Ja.
Also der CEO in den USA. Und ich hatte mal die E-Mail von ihm von vor 15 Jahren. Hab schon, du, hi Reed, lange nichts von dir gehört. by the way, ne? Wir haben ja gerade Leaders for Climate Action gegründet. Und ich habe gehört, du bist in Berlin. Wollen wir uns mal treffen? Ich will dir das mal vorstellen. Ja, ich dachte, kommt jetzt nichts, ne? Dann bin ich beim DLD, guck mein Handy an, plötzlich so, Reed Hastings. Dachte, alles klar, Boris, nice to hear from you. How about lunch tomorrow?
Ist ja geil.
So, ja, cool. das ist ja geil.
Achso, nee, morgen habe ich keinen Bock.
ja, in der Tat. Ich musste dann leider absagen, weil ich im DLD war, diesen Vortrag da gehalten habe. Solides Verkleiden mit Action. Aber dann haben meine Kollegen, die haben ihn da getroffen und der sagte auch, er ist sehr interessiert. Also die Leute wollen da, die wollen Änderungen haben. Ne? Also man merkt das ganz klar. Der Zeitgeist ist da und es ist so wichtig und wurde jetzt gestern wieder eine neue BPM-Zahl in der Atmosphäre von CO2 gemessen, wo du denkst, wow, da wollten wir nicht hinkommen, da sind wir jetzt.
Ja.
Und das wird nochmal ganz übel aufschlagen, wenn wir da nichts machen.
Mhm.
Und man merkt auch jetzt, wir reden mit Fonds, mit großen Fonds, Private Equity Fonds und anderen, die haben das alle verstanden. Und die wissen auch, dass das ganze Ölthema, das wird noch eine riesige Katastrophe geben, die sogenannte Carbon Bubble. Kann ich mal animieren, das sich mal durchzulesen, was da passiert. Mhm. So zum Thema Stranded Assets, also sozusagen Investitionen, die den Bach runtergehen, könnte man das übersetzen. Das wird wahrscheinlich durch die Corona-Krise jetzt noch ein bisschen beschleunigt werden, die Spitze des Ölverbrauchs wird runtergehen bald. Ne? Und der ganze Markt wird implodieren, weil die ganzen erneuerbaren Energien wesentlich günstiger werden.
Mhm.
Und die werden so günstig werden, dass alles andere keinen Sinn macht.
Mhm.
Auch Atom zum Beispiel, ne? Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, aber Atom alleine, mit jedem Atomkraftwerk verlierst du 1 Milliarde Euro. Mit jedem. Mhm. Und das ist noch nicht mal, die Endlagerung ist nicht drin und keine Versicherung für, wenn so ein Ding mal hochgeht. Versichert nämlich keiner. Also die Schäden gar nicht mal eingerechnet. Ne? Nur der operative Betrieb eines Atomkraftwerks verlierst du 1 Milliarde Euro. Das macht gar keinen Sinn, da weiter zu investieren. Ne? Pro Atomkraftwerk, wenn du es baust, über die Laufzeit 1 Milliarde.
Ah, okay. Okay.
Ne? Und Erneuerbare haben wir mittlerweile in Deutschland jetzt über 50%. Und das kann man noch wesentlich weiter aufbauen. Es gibt eine Studie von Stanford, die sagen, alle Länder der Welt können auf 100% Erneuerbare gehen im Jahr 2050. Ne?
Okay.
Ist natürlich eine riesen Lobby. Also so ein altes System zu sprengen und in neues zu gehen, ist natürlich ein Kraftaufwand. Und da gibt es oft Krisen, sonst klappt das nicht. Ne? Geht da keiner selber, sagt, ich höre jetzt auf damit. Ne? Das sind tradierte Verhaltensweisen, so zum Thema Innovators-Dilemma. Ne?
Ja.
Die Disruption zu Erneuerbaren, die passiert und irgendwann gibt es aber den Clash, dass die alten Dinge einfach abschmieren, genau, also ganze Ölthema, ne?
Mhm.
Big Oil Krise. Und das merkst du, guck mal, der größte Börsengang ever war Saudi Aramco letztes Jahr, glaube ich, war das, Ende letzten Jahres. Und wer hat die Aktien gekauft? Hat kein internationaler Investor gekauft. Die haben die alle selber gekauft. Nur saudi-arabische Leute haben diese, von dem Fonds haben das gekauft.
Aha.
Das hat keiner Interesse dran. Also Öl ist durch.
Geil.
Kohle hoffentlich auch.
Ja.
Ja, geil, aber es muss schneller gehen, das ist der Punkt. Man muss das beschleunigen. Man kann nicht warten, bis die alle ausgestorben sind und sagen, oh, dann kommen die neuen. Also genau wie die ganze Digitalindustrie, das hat jetzt auch 20 Jahre lang gedauert. Jetzt mit der Energie-Thema, das müssen wir beschleunigen.
Mhm.
Und da bin ich froh, dass wir jetzt von der Leyen haben in der EU-Kommission, weil die wirklich da hinterher ist. Ne? Bin auch froh, dass jetzt von der Leyen und Merkel gesagt haben, wir halten an diesem Green Deal fest, trotz Corona-Krise. Und das war die Befürchtung von vielen, dass man jetzt sagt, ah, jetzt hat alles so viel Geld gekostet, jetzt machen wir da nichts. Ne? Mhm. Und wie auch Trump in den USA es jetzt schon sagt. Und das sieht zumindest so aus, als würde da jetzt in Deutschland und Europa, würde man daran festhalten. Und das Wichtige, glaube ich, ist dabei, dass wir als Europäer das machen, weil wir haben einen riesen Impact. Weil das wird wie ein Domino-Effekt sein, denn so ein Thema CO2-Bepreisung, wenn wir die einführen würden, da hätten wir erstmal Wettbewerbsnachteile in der Produktion gegenüber anderen Ländern. Aber wenn wir die ausweiten, wir sagen dann, wir machen aber eine CO2-Bepreisung nicht nur intern, sondern wir machen eine Steuer oder einen Zoll für chinesische, für amerikanische Produkte. Was mhm. würden die machen? Die würden direkt uns zurückbesteuern. Sagen, ja, dann wir bei euch auch. Und wir würden sagen, ja, geil, danke, weil das ist genau, was wir brauchen. Ich glaube, mhm. der größte Hebel wird eine CO2-Bepreisung sein, also eine internationale CO2-Bepreisung. Das wird mhm. den größten Hebel machen, weil wir leben ja in einer Marktwirtschaft und das ganze Umweltthema, das Problem ist, dass Umwelt hat keinen Preis. Das heißt, ich kann einfach im Auto rumfahren und die ganzen Umweltschäden, die ich durch CO2 und andere Sachen, das interessiert keinen. Das hat keinen Preis. Das ist nicht einbepreist. Das sind nicht negative externe Effekte. Also doch ein bisschen was im VWL gelernt. Und, und das muss rein in den Preis. Und sobald das drin ist im Preis, weil ich kann nicht für 10 Euro nach Mallorca fliegen, das geht nicht. Allein der CO2-Preis ist höher. Ne? Der Schaden, der muss mit rein. Und dann ändert sich die Mechanik und dann haben wir eine Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft mit einer einbepreisten Umweltschäden. Das wäre eine sehr sinnvolle Sache. Weil das ist nirgendwo drin. Und dann, wenn da alle mitmachen, dann kriegt vielleicht auch plötzlich der Regenwald einen Preis. Mhm. Okay, ihr kriegt Geld dafür, dass ihr den Regenwald habt. Ah, ist auch ganz geil. Dann holzen sie nicht ab, dann kommen die Wildtiere nicht da raus und die Fledermäuse und dann kriegen wir keine Pandemien. Mhm. Also es ist ein System, ich glaube, dass wir da auf ein ganz neues System gehen werden.
Mhm. Übrigens, weil du gerade ansprichst, Pandemien und Viren und so weiter, wenn sich das weltweite Klima weiter erhöht, dann schmilzt das Eis, in dem noch viel heftigere Viren drinstecken. Das wissen die wenigsten. Also in diesen ganzen Gletschern und in diesen ganzen Sachen sind so heftige Sachen, also so heftige Erreger, so heftige Viren eingefroren. Und das ist auch gut so. Die sollen da auch eingefroren sein, weil wenn die sich ausbreiten, dann ist die gesamte menschliche Rasse weg. Auch so ein, also ich meine, wir können da jetzt so easy drüber sprechen, aber als das mir ein Virologe gesagt hat, er gesagt, du lass das noch ein paar Jahre weiterlaufen, dann kommen die hoch, wenn das Eis weiter schmilzt und dann sind wir weg. Weil, also Corona, kann man jetzt sagen, was man will. Ja, das ist
krass. Ne?
Aber also das ist ja easy peasy, diese Corona-Geschichte. Es gibt heute schon Viren in Kühlschränken von Laboren, die, wenn die da mal rauskommen, ups, ich weiß nicht, aber du hast doch den, ups, dann bist du tot. Oder dann verbreitet sich das so schnell, dass.
In den Permafrostböden und so, absolut, das ist so viel gespeichert noch. Alleine, ich meine, das sind ganz viele Gefahren und ich glaube, wir steuern da auf eine Megakrise zu, wenn wir nichts machen. Ja. Das Problem ist, da passiert einfach noch zu wenig. Ich hoffe, dass dieser Tipping Point bald kommt und dass da alle aktiv werden. Dann sagen wir müssen, was können wir tun? Ne? Wir können wählen. Wir können aufstehen und wir können was sagen. Wir können wählen. Wir können auch mit Leuten reden, die da anderer Meinung sind. Wir können sagen, beschäftige dich mal mit den Fakten. Ne? Weil hier geht es nicht um Meinungen. Das Thema ist durch. Ne? Also und das versuchen uns halt die Populisten und andere weiß zu machen, sagen, es geht da irgendwie um Meinungen. Ja, ich glaube nicht an den Klimawandel oder so. Ja, da was flippe ich mittlerweile aus. Ja, ne? Also das.
Ich habe da mal was gemacht. Also kennst du die Goldstandard-Geschichten?
Die von ja.
Die Organisation. Also über Goldstandard geht ja auch Kompensation. Du sagst deine Menge stößt du aus. Quasi erster Schritt und dafür unterstützt du Projekte im Regenwald oder forstest auf oder Kenia, spendest neue Öfen und sonst was. Das heißt, ich habe mich mit der Thematik immer wieder beschäftigt und habe da so ein Mini-Klima-Startup draus gemacht. Ja. Und das Ding ist, dass ich an egal wo es irgendwo Grenzen gab, an die Grenze gestoßen bin und gemerkt habe, es interessiert erstmal keine Sau. Also mit den großen, cleveren Leuten, also wie du ja beschrieben hast, tun sich mal die Leaders zusammen, dann weiß jeder, okay, wir haben hier eine Verantwortung, wir haben hier was zu tun. Geh mal in KMUs, geh mal in also kleine mittelständische Unternehmen. Ich erkläre nur immer für die, die zuhören. Geh mal in, keine Ahnung, den Hausmeister-Service-Betrieb von nebenan mit seinen 100 Fahrzeugen. Geh mal und so weiter. Da hat keiner Interesse. Da hat keiner eine Ahnung. Das sind die, die machen so lange weiter. Und da kenne ich den Mensch mittlerweile auch zu gut. Die machen so lange weiter, bis es schmerzhaft wird. Und das kann dann finanziell schmerzhaft sein. Oder wir als Menschen merken es ja jetzt gerade in der Corona-Zeit. Jetzt muss es halt erstmal eine Mega-Explosion geben, dass wir dann sagen, also bevor es mich trifft, bleibe ich lieber zu Hause. Ja.
Genau. Das ist das Problem, dass die Klimakrise durch diesen Time-Lag-Effekt, das heißt, wir machen das jetzt und der Effekt, das wir jetzt tun, kommt erst in vielen Jahren.
Ja.
Das gepaart mit Tipping Points, das heißt, ab gewissen Punkten geht das, wenn wir 2,x Grad überschreiten, dann kannst du es nicht mehr zurückdrehen. Dann hast du sozusagen sich selbst beschleunigende Effekte. Und das heißt, es wird dann einfach wärmer und dann ist egal, was wir machen. Wenn die ganzen Permafrostböden schmelzen, dann ist sowieso vorbei. Ne? Da ist so viel Methan in der Atmosphäre und dann wird es einfach von sich aus wärmer und dann, da gibt es nicht mehr viel Lebensraum auf der Erde.
Das ist krass eigentlich. Also, das muss man sich mal vorstellen.
Das ist auch so ein bisschen wie Unternehmensgründung. Man muss so sagen, ey, eigentlich ist krass und crazy so. Aber wir müssen jetzt trotzdem was tun.
Ja.
So,
ne?
Ja. Weil das ist halt die Inspiration. Ich muss sagen, da habe ich aber auch jetzt so viele gute, nette Leute gefunden, die auch wirklich was machen wollen. Und ich hoffe, dass da die Leute mitmachen, weil wir merken auch in der Politik, die Politik reagiert, wenn die merken, die Leute wollen. Und wenn die merken, die Wirtschaft will. Die haben immer Angst, so mache ich jetzt was, aber ja, die Wirtschaft sagt da nee und dann geben die Lobbygelder rein und dann werden die nicht gewählt, weil der Politiker will wiedergewählt werden. Das heißt, irgendwo ist es so ein Chicken- und Egg-Problem. Irgendwo muss man ansetzen. Ne? Ja, mit den Politikern zu reden, macht nur mittelmäßig Sinn, weil die sagen, ja, ich würde ja ganz gerne, wenn ihr mich wiederwählt, dann mache ich auch. Deshalb haben wir gesagt, nee, der Effekt ist eigentlich, wir müssen jetzt von der Wirtschaft kommen. Wir müssen jetzt bei dem Green New Deal, der kommt, da haben ja auch jetzt schon einige hier, die Stiftung 2 Grad und andere haben gesagt, wir müssen da was ändern. Und wir als Digital- und Zukunftsindustrie sagen auch, nein, Leute, wir stehen dahinter, wir wollen das. Wir sind die Zukunft, Guys. Wenn ihr da nichts macht, wir haben ein Riesenproblem. Und wir merken, dass da schon mehr Awareness gibt. Zum Beispiel, ich glaube, in der gab es eine Studie vom Bundesverband Deutscher Startups, war es, glaube ich, wie die Startup-Unternehmer wählen. Da wählen mittlerweile, glaube ich, 40% Grün. Das war vor 22 Jahren war das ganz viel FDP. Also da gab es einen riesen Shift und wie die FDP so ein Thema verschlafen kann, verstehe ich sowieso nicht.
Ne? Super
also
dumm.
Ne? Nee, solange eine Partei demokratisch ist, was die AfD nicht ist, kann ich mit jeder Partei leben. Aber ich finde, die FDP hat sich da extrem dumm angestellt. Die hätte sagen müssen, wir nehmen das Thema, machen Economy and Ecology, gehen Hand in Hand und wir sind die Zukunftspartei. Ne? Hätten die sich, glaube ich, mehr Gefallen getan, als was der Lindner da jetzt gerade veranstaltet.
Ja, ja. Wie kann man denn, wenn man dieses Interview bis hierhin gehört hat und sich denkt, Mensch, der Boris, was ein spannender Typ und auch sonst, ich würde da gern irgendwie mitmachen. Was hat der gesagt? Klima, Action, ich will helfen. Wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen, beziehungsweise wie kann man zu euch Kontakt aufnehmen? Was kann man gerade tun, um das, was du da, beziehungsweise was du und noch einige andere initiiert haben, zu unterstützen?
Also ich sage nochmal, die Initiative heißt Leaders for Climate Action. Meldet euch gerne bei uns auf der Webseite oder Philipp at Leaders for Climate Action am besten. Der Philipp, der managt das dann im Operativen noch mit. Wir haben da schon ein Team aufgebaut. Ne? Haben die Webseite gerade neu gelauncht. Wir haben eigene Rechner, auch eigene CO2-Rechner. Und am besten messt mal euren eigenen Fußabdruck. Fängt mal damit an. Sagt mal, nehmt euch den WWF-Rechner oder auch unseren und fangt mal an, einfach zu messen. Und zu sagen, um rauszufinden, wie verhaltet ihr euch denn heute? Und das kann man dann für sich selbst machen, das kann man für die Firma machen. Und dann das Offsetting ist ja gar nicht so teuer. Ich meine, das ist heute nicht so teuer, es müsste eigentlich viel teurer sein. Es wird ja auch eine CO2-Bepreisung von 50 Euro verlangt. Man kann ja am Anfang viel günstiger anfangen.
Pro Tonne, meinst du? Oder?
Pro Tonne. Ja. Pro Tonne CO2, ja. Das ist ja was sozusagen die Wissenschaftler fordern als Einstieg. Der Schaden, der ist der Schaden, den wir verursachen, der ist irgendwann zwischen 180 bis zu 600 Euro, wenn man es mal in die Zukunft rechnet, weil das ja hunderte Jahre lang in der Atmosphäre bleibt. Und das müsste eigentlich bezahlt werden. Aber für eine Lenkungswirksamkeit, dass wir sagen, ich fange an, mein Handeln zu verändern, weil manche Sachen plötzlich teurer werden, sagt man so, ab 50 Euro geht das los. Und wir sind jetzt, glaube ich, in Deutschland fangen wir jetzt an, nächstes Jahr mit 25 Euro. Mhm. Das ist also eigentlich noch viel zu niedrig. Mhm. Und wir wollen eigentlich auch mit Leaders for Climate Action dahin gehen, dass man sagt, wir haben 50 Euro. Wir fangen alle an selber schon mit 50 Euro. Dann wird es nämlich auch teurer. Dann sagt man, oh, dann fängt man an zu sagen, dann kommt der CFO rein und sagt, Leute, was ist denn das hier für eine Rechnung? Irgendwie 30.000 Euro Offsetting. Mhm. Können wir das mal runterbringen? Er sagt, ja, dann müssen wir nur auf Ökostrom umgehen, dann geht das runter, das höher. Ne?
Okay, Leaders for Climate Action, alles in die Shownotes, damit du als Zuhörer oder als Unternehmer, der gerade zuhört, da vielleicht sogar mitmachen kann. Also ihr wächst auch weiterhin, oder?
Genau, wir wachsen weiterhin. Wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile um die 350 Unternehmen.
Ach krass.
Es muss halt auch mit einem klaren Commitment gehen. Das kann nicht so sein, sagen, ja, ich mache da mal mit. Ne? Und dann, also es geht darum, dass man sich selber als Person erstmal klimaneutral stellt und dass man dann wirklich sagt, man bringt die Firma auf den Pfad hin, dass es wirklich klimaneutral geht. Und das messen wir dann auch. Es gibt dann so auch Commitments, die man dann abgeben muss. Und irgendwas sonst rufen wir auch mal an und sagen, Leute, irgendwie, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt.
Okay, cool. Ich habe mir dieses Interview genauso vorgestellt, wie es jetzt ablief.
Das freut mich. Nee,
kleiner Scherz. Ich wollte nur
was du dir vorgestellt hast, aber.
Ich wollte nur eine coole Überleitung finden. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank für deine Zeit und für diese ganzen spannenden Geschichten. Ich finde das immer super geil, Leute, die aus dem Unternehmertum berichten. Und deswegen, mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Und hier liebe Grüße aus dem Bootshaus. Ne?
Ja, hier liebe Grüße aus dem Bauernhof. Also alle, die das nicht auf Spotify oder iTunes anhören, sondern auf YouTube angucken. Der eine sitzt im Bootshaus, der andere hockt im Bauernhof rum. Corona, ne?
Ja.
Falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer über 5 Sterne iTunes-Bewertung oder ein Following auf Spotify. Das hat hauptsächlich die Folge, dass immer mehr Menschen inspiriert werden können. Dann rutscht es immer weiter nach oben im Ranking und dann freuen wir uns darüber. Ansonsten, falls du mehr über Boris oder Leaders for Climate Action, jetzt habe ich es richtig, erfahren willst, dann klick in die Shownotes rein, da wird alles verlinkt und dann herzlichen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Danke. Okay.